Folge 34 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute unklares Denken. Hallo und herzlich willkommen zum Klartext-Podcast. In der vergangenen Folge ging es ja um die Sprache von Verschwörungstheoretikern. Und ich habe mittlerweile ein Wort gehört, das finde ich besser als Verschwörungstheoretiker. Es lautet Verschwörungsgläubige. Denn die Menschen, die an Verschwörungen glauben, haben mit Theorien nicht viel am Hut. Theorien sind in aller Regel sehr durchdacht und wenn wir eine Theorie aufstellen, dann basiert diese Theorie in aller Regel auch auf einer Hypothese. Jetzt hat mir einer bei Facebook noch irgendwie vorgeschlagen, ob man nicht eine Verschwörungstheorie einfach als Anfangsverdacht sehen würde und ich habe gleich widersprochen. Ich habe gesagt, nein, bei einem Anfangsverdacht haben wir Indizien. Der Rechtsstaat wird dich niemals strafrechtlich verfolgen aufgrund einer Verschwörungstheorie. Das hatten wir in unseligen Zeiten einmal so etwas. Aber heute brauchen wir als Rechtsstaat Indizien und eine Verschwörungstheorie hat nicht mal die. Also, es geht um Verschwörungsgläubige und es waren ja in den letzten Tagen auch spannende Zeiten, finde ich. Es gab viele Diskussionen, die sind ausgeufert, gerade bei Facebook. Die Fronten haben sich verhärtet zwischen denen, die an Verschwörungen glauben und denen, die Verschwörungen für Unsinn halten. Und das will ich in dieser Podcast-Folge mal ein wenig auseinandernehmen. Der Titel dieser Folge heißt »Unklares Denken«. Und das ist in meinen Augen auch der Kern. Eine Menge Dinge spielen dabei eine Rolle, zum Beispiel die Kunst zuzuhören, also Informationen aufzunehmen. Darum ging es ja in Folge 30. Wenn jemand nicht wirklich hinhört, wenn jemand nicht offen ist, um Informationen aufzunehmen und nachzudenken über das, was er hört und nicht zuhören kann, dann ist es sehr wahrscheinlich oder sagen wir mal erklärlicher, wenn er einer Verschwörungstheorie anhängt und Verschwörungsgläubiger ist. Oder auch die Frage, ob eine Information, die wir hören, eine Falschinformation ist oder ein Denkfehler, auch das spielt wieder mit rein, darum ging es ja in Folge 31. Die Frage ist, wie man auf Menschen reagiert, die behaupten, Bill Gates wolle uns einen Chip einimpfen. Ein Dialog scheint ja unmöglich zu sein, das merke ich jedenfalls bei Facebook. Bei Facebook merke ich, also es ist wirklich deprimierend, erstaunlich viele Leute, die ich bisher für mental normal gehalten habe, hängen nun plötzlich diesem Unsinn an. Und bevor ich jetzt zum Thema unklares Denken komme und Sie mich dafür verurteilen, dass ich Andersdenkende als Verschwörungstheoretiker diffamiere, will ich ein paar Statements loswerden. Erstens, niemand ist ein Verschwörungstheoretiker, weil er demonstrieren geht. Das finde ich ganz wichtig. Zweitens, trotzdem finden sich auf den aktuellen Hygienedemos, so heißen sie ja, eben sehr viele Verschwörungstheoretiker beziehungsweise geben die dort den Ton an, Verschwörungsgläubige. Drittens, alle in einen Topf zu werfen, ist ganz sicher nicht gerecht. Ich weiß, bei den Demos sind sicherlich auch eine ganze Menge Leute dabei, die einfach Angst um ihre Zukunft haben und mehr oder weniger naiv den Wortführern dort hinterherlaufen. Viertens, es ist normal, dass Menschen in diesen Zeiten demonstrieren. Das Demonstrationsrecht ist ein elementares Grundrecht und es wäre schon sehr undemokratisch, wenn man den Leuten das Demonstrationsrecht abspricht oder es irgendwie madig macht. Ich halte es für eine wesentliche Sache, dass Menschen auf die Straße gehen. Ich halte es auch für normal, dass sie gegen Regierungsentscheidungen demonstrieren. Dafür ist das Demonstrationsrecht da. Und fünftens, ich würde es allerdings für normal halten. Im Moment, wenn jemand für Lockerungen in der Gastronomie demonstriert, zum Beispiel, ich halte es nicht für normal, wenn jemand behauptet, die Grundrechte wären abgeschafft. Also davon unbenommen können die Leute natürlich meinetwegen auf die Straße gehen und fürs Grundgesetz demonstrieren, aber ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich glaube nämlich, dass sie eigentlich nicht für den Erhalt des Grundgesetzes demonstrieren, sondern gegen die Einschränkungen und das ist definitiv etwas anderes. Sechstens, ich halte überhaupt nichts davon, wenn jemand gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland demonstriert und Siebtens, jeder kann entscheiden, ob er sich einer Demonstration anschließt, die unter einem bestimmten Motto steht. Sollte ich auf eine Demo gehen, was ich eigentlich nie mache, aber dann könnte ich das nur tun, wenn ich mit den Forderungen der Demonstration einverstanden bin. Sofern oder sobald eine Demonstration unter einem verfassungsfeindlichen Motto steht, bin ich da nicht dabei. Und umgekehrt bedeutet das, wer an einer Demonstration teilnimmt, macht sich die Ziele dieser Demonstration zu eigen. Denn es gibt immer einen Aufruf, eine Demonstration hat immer einen Sinn und wer an dieser Demonstration teilnimmt, ordnet sich diesem Sinn unter. So, also das wollte ich erstmal voranstellen. Ich verstehe mich als Demokrat. Ich hänge weder dem linken noch dem rechten Spektrum an. Ich denke, wir brauchen in dieser Gesellschaft mehr Verständigung. Und bei diesen Dialogen, die es zum Thema Covid-19 bei Facebook und sonst wo gibt, zeigt sich in meinen Augen eben ganz deutlich, wie sehr wir da drohen, als Gesellschaft auseinanderzubrechen. Bei Facebook hatte ich gerade zwei spannende Auseinandersetzungen, also mehrere, aber zwei sind besonders spannend. In der einen Auseinandersetzung glaubte jemand oder er glaubt tatsächlich nicht an die Gefährlichkeit des Coronavirus. Das ist also einer der Typen, die auf diesen Hygienedemos ohne Mundschutz Polizisten ins Gesicht schreien. Ich habe angemerkt in der Facebook-Diskussion, dass es in meinem Umkreis bereits zwei Corona-Tote gibt, einer mit 56 und der hatte einfach nur Bluthochdruck und ist dann an multiplem Organversagen gestorben. Und in seiner Antwort behauptet der Facebook-Kontakt, der Tote sei an etwas anderem gestorben, es hätte ja keine Obduktion gegeben. Also als ob er das wüsste, nicht? Also eine Teilnehmerin des Dialogs mischt sich dann noch ein und sagt, an Corona ist übrigens noch keiner gestorben und verlinkt ein YouTube-Video. Und als ich dann sage, dass die Todesursache ein Mix aus vielem war, Lungenentzündung, Nierenversagen, antwortet die Dame, ich zitiere, Corona ist ein Beschleuniger für Risikogruppen, mehr ist es nicht. Ja, und genau da haben wir das nihilistische, menschenfeindliche Menschenbild. Solche Leute sind komplett egozentrisch, es ist ihnen völlig egal, ob andere Menschen sterben, sie neigen zum Relativismus, sie kommen mit der Influenza daher, die wir so gut im Griff haben, wie man das eben nur im Griff haben kann. Und mein Eindruck ist, ein wesentlicher Charakterzug scheint die Niedertracht zu sein. Jetzt lief vor kurzem bei tagesschau.de ein spannender Text. Unimediziner verweisen auf mögliche gravierende Folgen von Covid-19. Das heißt zum Beispiel Karl Gustav Karus, der ist medizinischer Vorstand von der Uniklinik in Dresden, der sagt, die Erkrankung stelle etwas Besonderes dar und sei höchst komplex. Und es gäbe sehr, sehr, sehr viele schwere Verläufe. Also das Thema Querschnittslähmungen oder auch Organversagen von Niere und Leber als Folge von Covid-19, das sagen jetzt Wissenschaftler, aber aus Sicht unserer Verschwörungsgläubigen ist das ja alles Fake News. Die Tagesschau ist ja sowieso Lügenpresse, da kann man nicht glauben, sowie der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt. Ich hatte schon angedeutet, dass es zwischen Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen eine Parallele gibt. Es gibt jetzt allerdings auch noch ganz deutlich zu sehen eine Parallele zwischen Verschwörungsgläubigen und Sektenanhängern. Ich komme am Schluss dieser Podcast-Folge zu drei Merkmalen, die so jemand hat und an denen wir ihn erkennen. Eine andere Facebook-Freundin erzählt vom italienischen Parlament. Dort habe eine italienische Abgeordnete zur Festnahme, Verhaftung von Bill Gates aufgerufen wegen geplantem Genozid. Verlinkt das und letzten Endes selbst so ein merkwürdiges Medium wie RT, also dieses russische Medium, in dem in aller Regel sehr seltsame Verschwörungstheorien laufen. Selbst dieses Medium betrachtet diese Abgeordnete mit einiger Skepsis. Das merkt man, wenn man den Text liest. Ich habe Ihnen den Text wieder verlinkt im Teasertext zu dieser Podcast-Folge. Also ich sag mal, sie ist eine Impfgegnerin und ist sogar aus der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien rausgeflogen. Und das schreibt RT Deutsch. So, jetzt sagt mein Facebook-Kontakt, das ist eine Quelle, die ist zuverlässig als Beweis, dass Bill Gates uns alle umbringen will. Ich sage natürlich in dem Dialog, eine Menge Leute entlarven sich als Wirrköpfe, die ich bisher für einigermaßen klar im Kopf gehalten habe. Und sie schreibt, gut, denk, was du willst. Die Wahrheit lässt sich nicht leugnen. Vielleicht sind alle Wirrköpfe wacher als du. Und die Lady, die hier eindeutig Genozid andeutet, hat sich YouTube wohl eingebildet. Daran wird es liegen. Und das heißt, dass diese Facebook-Freundin eine Rede in einem Parlament von einer ganz offensichtlich durchgeknallten Abgeordneten, die nicht mehr Herrin ihrer Sinne ist, wie gesagt, dazu mehr am Ende dieser Folge, dass diese Frau deswegen eine glaubwürdige Quelle sei, weil es dazu ein YouTube-Video im Netz gibt. So, und mein Eindruck ist, es hat immer weniger mit Bildung zu tun. Es scheint natürlich immer wieder eine Frage des Intellekts zu sein, aber prinzipiell haben ganz viele von diesen Verschwörungsgläubigen studiert, was mich wieder dazu bringt zu sagen, dass ein Studium als solches möglicherweise nicht unbedingt ein Merkmal für Kompetenz ist. Also es gibt auch sehr viele intelligente Dummköpfe in diesem Land und darüber hinaus. Und es hat nichts mit der klassischen Bildung zu tun, dass die Menschen so ticken, wie sie ticken. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass die Leute unklar denken. Und zwar auch einige Akademiker, also unter denen, die hier sich als Verschwörungsgläubige outen. Ich habe dann eine Quelle von Science verlinkt, das werde ich auch nochmal in meinem Teaser-Text, werde ich den auch nochmal notieren, damit Sie das nachvollziehen können. Und auf die Science-Quelle reagiert sie dann, indem sie sagt: Ich spreche von völlig anderen Dingen, dir fehlt das Wissen und kein Artikel von Mr. Science bla bla kann da was dran ändern, tut mir leid für dich. Ich sag dann, ja, vermutlich gibt es dann doch Zauberei, Zeitreisen und Außerirdische, richtig? Und sie sagt, ja, sogar willentlich unterdrückte Fortpflanzung und bewusste Konzeption, verlangsamtes Alter, da sei sie selber ein prima Beispiel für. Telepathie, Remote Viewing und so weiter. Das meiste davon sei heute sozusagen auch messbar. Also, ihr Fazit am Schluss, Thilo Baum, dass du nichts davon weißt, ist nicht meine Schuld. Und damit erfüllt sich schon mal eines der drei Kriterien, zu denen ich am Schluss dieser Podcast-Folge komme, ganz hervorragend. Seien Sie gespannt. Also ich will hier auch mal betonen, und zwar ausdrücklich, dass ich kein rein materialistischer Denker bin, der keinen Sinn für Spirituelle hat. Ich denke, wenn Sie mein Buch der 1000 Gebote kennen, dann wissen Sie das. Ich weiß, dass nicht alles zwischen Himmel und Erde rational erklärbar ist. Aber der Punkt ist, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, nur weil wir nicht alles beantworten können, weil wir nicht alle Antworten auf alle Fragen auf dieser Welt kennen, bin ich nicht verunsichert. Also nur weil etwas im Raum steht, weil ich nicht weiß, was ist da jetzt die Ursache von, suche ich nicht verkrampft nach irgendwelchen Antworten. Ich reime mir nichts zusammen aus irgendwelchen Informationsfragmenten, die ich mir überall zusammensuche, die ich vom Hörensagen kenne oder aus irgendwelchen YouTube-Videos. Und schon gar nicht gehe ich irgendwelchen Spinnern auf den Leim, die einen Stein, der in Amerika rumsteht, für einen Beweis für irgendetwas halten, so wie es unser Lieblingsveganer Koch Attila Hildmann tut oder wie dieser Facebook-Kontakt diese Frau, die sagt, es gibt ein Video von einer Rednerin im italienischen Parlament, also ist das, was sie sagt, richtig und das Video ist der Beweis. Es geht hier ums unklare Denken, also zu behaupten, dass etwas, was auf einem Stein steht oder etwas, was eine durchgeknallte Abgeordnete in Italien erzählt, dass das real sei. Die Leute verwechseln einfach Mutmaßung und Tatsache. Und das ist das Gefährliche, wenn jetzt gerade Leute wie Attila Hildmann zur Bewaffnung aufrufen. Oder Leute wie Xavier Naidoo und Ken Jebsen. Und das sind halt die, die im schlimmsten Fall einen Haufen leichtgläubige Naivlinge hinter sich scharen, wie Gurus ihre Sektenmitglieder. Und damit kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wenn es eine Verschwörung gibt, dann sind diese Typen die Verschwörung. Ich hatte es ja schon angedeutet, aber ich sag mal so, der Holocaust hat auf einer Verschwörung beruht, auf mehreren, unter anderem auf der Verschwörung, Juden seien weniger wert, sie seien Untermenschen, sie würden Böses im Schilde führen, und zwar als Kollektiv. An der Nazizeit sehen wir, was geschieht, wenn Verschwörungstheoretiker an die Macht kommen. Und darum ist es exakt richtig, darauf zu achten, welche Weltbilder diese heutigen Verschwörungstheoretiker so verbreiten. Das ist ganz wichtig. Also, unter Hitler ist man verhaftet worden, weil man Jude war. Warum? Man hat nichts getan, individuell, aber die Verschwörungstheorie der Nazis besagte, dass Juden eine bestimmte kollektive Schuld haben für weiß der Teufel welche Dinge. Kommt aus dem Mittelalter, ist Aberglaube, ist Unsinn, ist Schwachsinn und ist unklares Denken. So, und sehr viele Weltbilder dieser Meinungsführer bei den Hygienedemonstrationen sind eben auch leider antisemitische Weltbilder, weil man dann da hört von wegen, ja, die Weltfinanz, die Hochfinanz und das sind alles, da muss man wirklich richtig aufpassen, dass man da nicht hinter Menschen herläuft, die solche Demagogie verbreiten. Also der einzelne Demonstrant, der unwissend und naiv mitläuft, der mag davon möglicherweise keinen Schimmer haben und er ist vielleicht auch ein harmloser einzelner Demonstrationsteilnehmer, der darunter leidet, dass sein Unternehmen Kurzarbeit angeordnet hat und er nicht weiß, wie lange er seinen Job noch hat. Aber das bedeutet nicht, dass wir hinter Leuten herrennen, die solche kruden Thesen verbreiten. Und nochmal, es bedeutet auch nicht, dass wir jemanden, der legitimerweise für ein Grundrecht demonstriert, einen Verschwörungstheoretiker nennen. Es gibt ganz viele bei diesen Demonstrationen, die keine Verschwörungsgläubige sind, sondern einfach nur unwissend, naiv, die keinerlei politisches Gespür haben für das, was sie da unterstützen. Auch gebildete Menschen mit akademischem Hintergrund fallen in die Sektenfalle, das haben wir schon gesagt, also gerade Sektenfalle. Mir ist bei Facebook ein Arzt begegnet, der naiv gefragt hat, was denn eigentlich eine Verschwörungstheorie sein soll. Meine Antwort war dann, soweit ich weiß, ist eine Verschwörungstheorie die Annahme hinter einem Phänomen oder einem Geschehen stecke eine Verschwörung, obwohl es dafür keine Anhaltspunkte gibt, keine konkreten Indizien und obwohl theoretisch auch viele andere Erklärungsmöglichkeiten in Betracht kommen. Mein Beispiel war, nachts raschelt es im Haus, es kratzt irgendwo und die klar denkenden Menschen vermuten eine physikalische Ursache bei uns auf dem Land, zum Beispiel Siebenschläfer zwischen den Etagen. Bewiesen ist es zwar nicht, aber immer wieder bringen die Katzen Siebenschläfer an und dann ist Ruhe. Das heißt, dass die Siebenschläfer diese Geräusche erzeugen, ist eine realistische Erklärung. Es ist zwar nicht bewiesen, weil wir nicht in die Zwischendecke gucken, aber es ist auch keine Verschwörung. Es ist aber ein ziemlich eindeutiges Indiz. Ich habe noch nie einen Siebenschläfer gesehen, wie er tatsächlich Geräusche erzeugt. Das heißt, ich habe keine Zeugenaussage, ich habe keinen Beweis dafür, aber die plausible Gedankenkette weist darauf hin und ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, dass das irgendwie Außerirdische sind. So, der verschwörungsgläubige Mutmaß, das sind bestimmt Einflüsse von außen, bewirkt durch eine dunkle Macht, die mich am Schlafen hindern will. Und weil der Verschwörungsgläubige sonst keine Erklärung hat, betrachtet er diese Mutmaßung auch nicht als Mutmaßung, sondern er betrachtet sie als Fakt. So, und genau dieser Schritt ist es, eine Vermutung nicht mehr als Vermutung zu betrachten, sondern als Fakt, obwohl es weder Indizien noch Beweise gibt. Das beinhaltet für meine Begriffe das Wahnhafte. Ja, ich sage wahnhaft und ich beziehe mich dabei auf das Krankheitsbild der paranoiden Persönlichkeitsstörung. Zu der gibt es einen richtig guten Wikipedia-Eintrag, den verlinke ich Ihnen auch. So, und die Verschwörungstheorien zeichnen sich dann nach meiner Erfahrung durch einige Dinge aus. Das war auch meine Antwort auf die Frage, was ist eine Verschwörungstheorie? Erstens, Verschwörungstheoretiker beziehen sehr viel auf sich selbst, obwohl es mit ihnen nur wenig oder gar nichts zu tun hat. Zweitens, fast nie ist im Zusammenhang einer Verschwörungstheorie irgendwas banal oder simpel. Es stecken eigentlich immer obskure Machenschaften hinter den Dingen, höchst komplexe Konstruktionen. Ein Stein in Amerika ist der Beweis und solche Sachen. Der eine steuert mental den anderen. Das heißt, auch diese Überlegung zu sagen, die Menschen sehnen sich nach einfachen Lösungen, halte ich für falsch, denn das, was die Leute da von sich geben, ist alles andere als einfach. Es ist hochkomplex. Und damit sind wir im Grunde schon beim dritten Punkt, beim dritten Merkmal für eine Verschwörungstheorie, was ich bei Facebook angemerkt habe. Also die Machenschaften, die diese mächtigen, unbekannten Gruppen vorantreiben, sind sehr verknotet und krude. Also laut Attila Hildmann müsste ja die Demokratie in Deutschland seit dem 15. Mai 2020 abgeschafft worden sein. An diesem Tag sollte Bill Gates die Macht übernehmen und wir sollten alle zwangsgeimpft werden. Klammer auf, mit welchem Impfstoff? Klammer zu. Aber ich habe davon nichts gemerkt. Und zum Abschluss habe ich dann bei Facebook noch geschrieben, eine Verschwörungstheorie ist nicht, wenn jemand legitimerweise eine politische Meinung vertritt. Wenn jemand beispielsweise gegen die Corona-Politik demonstriert, ist er oder sie deswegen noch kein Verschwörungsgläubiger. Und was passiert, wenn ich sowas bei Facebook schreibe? Eine Kommentatorin meldet sich und behauptet, dass das, was ich da von mir gebe, selbst eine Verschwörungstheorie sei. So geht das die ganze Zeit. Es sind sophistische Diskussionen. Es ist Haarspalterei. Es ist absichtliches Missverstehen. Und es sind viele weitere Zeichen sichtbar für unklares Denken und mangelnde Differenzierung. Die Leute kriegen nicht auseinander differenziert, was ist eine Vermutung, was ist ein Indiz, was ist ein Beweis, was ist eine Tatsache, was ist eine Meinung, was ist ein Gerücht. So, und die werfen alles in einen Topf. Und das ist im Grunde ein riesiges Defizit, das die Schule offenbar einfach mal geschlagen hat, die es nicht schafft, den Leuten diese Differenzierungen beizubringen. Die Schule, aus meiner Sicht viel zu akademisch, viel zu intellektuell. Und wir hatten in Publizistik im ersten Semester, hatten wir Aussagenlogik. Da waren diese Dinge drin. Das ist dann wichtig, wenn man Journalist wird, damit man Aussagen auseinanderhalten kann. Aber im Grunde gehört dieses Wissen in die Schule. Anders als durch das Versagen der Schule kann ich mir nicht erklären, dass wir in der Öffentlichkeit laut Herrn Pörksen, der bei Anne Will aufgetreten ist, etwa 20% der Menschen haben, die auf diese verrückte, schräge, skurrile Weise denken. Ich will nicht sagen, dass die alle eine paranoide Persönlichkeitsstörung haben, aber sie erfüllen Merkmale davon und es sind erstaunlich und erschreckend viele Menschen, auf die diese Merkmale zutreffen. Es kann natürlich sein, dass sich der eine oder andere Verdacht irgendwann als wahr herausstellt. Also es kann tatsächlich sein, dass eine für heute als Verschwörungstheorie bezeichnete Geschichte, ein Szenario tatsächlich irgendwann mal wahr wird. Ja, theoretisch geht das. Ich glaube zwar nicht, dass Bill Gates die Weltmacht übernimmt, aber es kann theoretisch schon sein. Also alle möglichen Dinge sind möglich. Die Frage ist nicht, ob etwas theoretisch möglich ist, sondern die Frage ist, ob jemand daran glaubt. Ich meine, vielleicht haben wir wirklich mal wieder eine Diktatur in Deutschland, weil in 100 Jahren irgendwelche Fanatiker an der Macht sind. Das kann sein. Aber momentan gibt es dafür halt keine Anhaltspunkte. Jedenfalls solange Vegankoch Attila Hildmann nicht Bundeskanzler ist. Also es ist im Grunde möglich, dass etwas eintritt, was diese Leute befürchten. Nur machen wir uns darüber Gedanken über aus Hirngespinsten entstandene Vermutungen und krude Theorien. Und ich sage nein, wir haben genug zu tun. Wenn wir diese Corona-Krise tatsächlich irgendwie meistern wollen, also ich sehe das halt so, die Hygienedemonstranten demonstrieren gegen die Einschränkungen der Freiheit. Können sie ja machen, aber gleichzeitig läuft einfach parallel eine offene und transparente Debatte über die Lockerungen und die meisten Ministerpräsidenten wollen ja möglichst rasch, möglichst viel wieder lockern. Das heißt, die Realität, das tatsächliche Geschehen widerspricht der Diktaturtheorie sichtbar. Man muss es nur sehen wollen. Aber ein Fanatiker will das nicht sehen. Ein Verschwörungsgläubiger sagt, nein, das gehört alles zum Plan. Also nochmal zu der Ankündigung von Attila Hildmann. Ab dem 15. Mai hätten wir eine Diktatur in Deutschland. Trotzdem hat er für den 16. Mai noch eine Demo angemeldet. Als würde die Diktatur, die der Mann meint, so einen wie ihn noch demonstrieren lassen. Und am 15. Mai ist überhaupt nichts passiert. Ein wahnhafter Denker sagt jetzt dazu, naja klar, das gehört zum Plan, dass wir davon nichts merken. Erkennen Sie die Logik? Es ist genau das gleiche wie bei einer Sekte. Wobei ich bei Facebook dann auch noch diskutieren muss, dass ich den landläufigen Begriff von Sekte meine. Nicht den neutralen, früheren Begriff, wonach eine Sekte nur eine Abspaltung von einer Religionsgemeinschaft ist. Nein. Also ich sage bei Facebook, Leute, merkt ihr, dass ihr euch wie Sektenmitglieder verhaltet? Und die Antwort ist, eine Sekte ist doch nichts Schlechtes. Verstehen Sie? Also der Typ, der diesen Begriff so vehement in einem positiven Licht darstellen wollte, hat eben selbst die Denkstrukturen eines Sektenopfers. Also meinetwegen ist schon klar, den Begriff Sekte können wir etymologisch natürlich neutral betrachten. Klar ist eine Sekte erstmal nur eine Abspaltung. Aber wenn ich sage, Leute, ihr verhaltet euch wie Sektenopfer, dann ist doch bitte klar, was gemeint ist, oder täusche ich mich? Und er will jetzt, weil er sich ertappt fühlt, diesen Begriff schönreden, seine Situation schönreden und wir haben wieder eines der Warnkriterien, zu denen ich gleich komme. Also ich bin hier völlig ratlos. Ich habe keine Ahnung, was man gegen diese großflächige Verwirrung tun kann. Mit der SPD habe ich sonst nicht viel am Hut, aber was Karl Lauterbach am vergangenen Sonntag bei Anne Will gesagt hat, war richtig. Die Hygienedemonstranten haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, die zweite Corona-Welle kommt, es gibt wieder mehr Kranke und Tote, dann besteht die Hoffnung, dass die Demonstranten den Sinn der Einschränkungen begreifen. Also ist eine vage Hoffnung, ich glaube, die begreifen gar nichts, also jedenfalls die Verschwörungsgläubigen unter den Demonstranten. Aber vielleicht begreifen viele Demonstranten, die normal ticken, die gibt es ja auch, dass die Einschränkungen möglicherweise Sinn haben. Oder das zweite Szenario nach Karl Lauterbach, die Einschränkungen dämmen die Epidemie tatsächlich ein und wir kehren zur Normalität zurück. Die ganzen Einschränkungen werden aufgehoben und dann besteht die Hoffnung, dass die Demonstranten erkennen, dass der Sinn ihrer Demonstrationen verloren geht. Mein Appell an Sie ist einfach, achten Sie darauf, wie Ihre Mitmenschen argumentieren. Es ist ganz wichtig, dass Sie unklares Denken erkennen, dass Sie also merken, ob jemand Beweise und Indizien verwechselt oder Anzeichen oder Vermutungen oder Spekulatius oder Hörensagen oder Ähnliches für Fakten hält. Also, dass wir diese Dinge auseinander dividieren. Und jetzt will ich kurz auf den Stefan Friedrich verweisen, sehr guter Freund und Kollege von mir. Der hat 3 Warnkriterien nach dem Psychiater Karl Jaspers gepostet. Also Karl Jaspers sagt, wir sind wahnsinnig, wenn wir diese Kriterien erfüllen. Das erste Kriterium, ich habe ein subjektives Gefühl der Gewissheit. Also ich spüre, ich habe recht. Ja? Subjektives Gefühl der Gewissheit heißt, wenn du spürst, dass das, was du sagst, richtig ist und du keine Beweise dafür brauchst, das ist wahnhaft. Ein wahnhafter Mensch braucht keine Überprüfung seines Wissens. Okay? Zweites Kriterium, Unkorrigierbarkeit. Das bedeutet, der Wahnhafte lässt sich auch nicht durch seriöse Quellen korrigieren. Selbst wenn sie einem Wahnhaften eine schlüssige Logikkette von Argumenten und Beweisen hinlegen, er wird es nicht akzeptieren. Was für ihn feststeht, steht fest. Das ist das zweite Kriterium für wahnhaftes Verhalten nach Karl Jaspers. Das dritte ist Falschheit. Also das, was der Wahnhafte für sich annimmt, ist falsch. Also seine Schlüsse, sein Denken, seine Behauptungen sind unzutreffend. Stefan Friedrich sagt dann schön in seinem Video noch, wie viele Psychiatriepatienten halten sich für Jesus? Dann gibt es offenbar sehr, sehr viele Jesusse auf der Welt. Also, subjektives Gefühl der Gewissheit, ich habe recht, Unkorrigierbarkeit, ich bin in einem Warnsystem gefangen, das von außen nicht angreifbar ist. Und Falschheit, ich erzähle Schwachsinn den ganzen lieben langen Tag. Kennen Sie Menschen, auf die diese Kriterien zutreffen? Vorsicht, Sie haben es möglicherweise mit Wahnsinnigen zu tun. Das war eine weitere Podcast-Folge zum Thema Verschwörungstheorien, Verschwörungsgläubige. Ich hoffe, wir können bald mal wieder über erfreulichere Dinge sprechen und schön, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dann.